So, guten Abend. Aus meiner persönlichen Erfahrung herausgefunden habe, dass unser Leben am meisten krank macht, körperlich. Das heißt, wenn wir im Streit sind, wenn wir unzufrieden sind, wenn Menschen um uns herum nicht so sind, wie wir sie gerne haben wollen, dann werden wir krank. Früher oder später. Und es kann sich an jeder Stelle des Körpers zeigen. Es ist nicht eine bestimmte Stelle, wo es sich zeigen muss. Die Krankheit kann sich an jeder möglichen Stelle zeigen. Ich muss herausfinden, warum ist sie da? Woher kommt sie? Und wir haben gestern Abend versucht, in der Einleitung des Themas Konflikte zu zeigen, dass wir Menschen aus zwei Teilen aufgebaut sind. Wir haben einen Geist und wir haben einen Körper. Der Geist ist nicht sichtbar, der Körper ist sichtbar. Der Geist ist nur erkennbar durch die Gesetzmäßigkeit. Wir hätten nie die Fähigkeit, uns zu bewegen und zu leben als Menschen, hätten wir keinen Geist. Nahrung und Essen macht uns nicht, dass wir uns bewegen. Bringt uns auf keinen Berg hoch, das Essen. Es ist der Wille, auf den Berg zu gehen. Ich nehme dafür auch Essen mit, aber es ist mein Geist, der meine Beine, meine Muskeln in Bewegung setzt. Und unser Aufbau ist so gedacht, dass wir nicht nur körperliche Bedürfnisse haben. Im Prinzip sind die körperlichen Bedürfnisse gering, sage ich jetzt mal, gegenüber unseren geistigen Bedürfnissen. Wenn wir den Körper nehmen mit seinem Sauerstoff, mit Wasser, mit der Nahrung, er braucht eine gewisse Temperatur, die 37 Grad Celsius, er braucht den Schlaf. Ja. Und man könnte sagen, das Sonnenlicht. Damit hat man so die körperlichen Bedürfnisse des Inputs erledigt. Aber macht man jetzt eine Liste von den geistigen Bedürfnissen des Menschen, dann kommt man an kein wirkliches Ende. Man entdeckt, das ist ja noch etwas. Und das ist noch etwas. Und so haben wir gestern Abend nur einige genannt. Und was uns in den Konflikt bringt, ist, dass wir die Bedürfnisse befriedigen müssen. Wir haben keine Wahl, wir müssen die Bedürfnisse befriedigen, sowohl die körperlichen als auch die geistigen. Und in den Konflikt bringt uns hauptsächlich die Not unserer geistigen Bedürfnisse. Das ist das, was wir so mit Liebe zusammenfassen. Und der Konflikt entsteht, ich habe eine Not, ich brauche etwas, das kann ich nicht abwählen, aber ich verirre mich ich habe heute Nacht nachgedacht, ich hätte vielleicht das Wer noch dazu schreiben können. Das ist so irgendwie auch inbegriffen. Das heißt, wie müssen wir unsere Bedürfnisse befriedigen? Wer muss sie befriedigen und woher? Und da habe ich gesagt, habe ich am Körper erkannt, dass der Geist sich betrügt. Das heißt, hier ist er im Irrtum. Und ist er im Irrtum, nehmen wir es mal auf der physischen Ebene, wenn er Hunger hat, dann isst er Steine, wird ihm das helfen? Nein. Und bei den Steinen und dem Hunger, da kann man schon da sieht man die Dinge. Aber auf geistiger Ebene ist das sehr schwer zu sehen, wie das wirklich funktioniert. Aber wenn man sich am Körper orientiert, er gibt uns einen guten Spiegel des geistlichen Denkens. Weil wir haben ja gesehen, der Geist ist für den Körper entscheidend. Die ganze Lebensenergie gibt er dem Körper. Den elektrischen Strom, womit wir versorgt sind, in unserem Gehirn kommt von unserem Denken, das durch unseren Geist geschieht. Also ist er für den Körper nicht belanglos. Er ist eine Notwendigkeit, dass der Körper funktioniert. Und wie sein Input ist, so ist auch die Funktion des Körpers. So ist sein Input falsch, dann ist es, kann das nicht richtig funktionieren. So, deshalb wollen wir schauen, am Körper orientiert, warum Konflikte uns krank machen. Ich habe einen Fall, der mich jetzt schon seit Anfang dieses Jahres beschäftigt. Und dieser Fall ist folgendermaßen, da ist die Frau, sie ist in ihren 40ern, ich denke so an die 45, und sie hat einen Ehemann, und der Ehemann ist auch so alt, sie haben zwei Kinder, die sind unter 20. Die Frau hat eine beste Freundin, die ist etwas jünger, sie hat auch einen Ehemann. Und sie haben auch zwei Kinder unter 10. So, das Ehepaar ist etwas jünger. Und jetzt passiert etwas, was normalerweise nicht passieren darf. Der Ehemann dieser Frau, weil sie etwas bedürftiger ist, verliebt sich in diese Frau, weil er will ihr helfen, und sie denkt, er ist der Richtige für sie. Und da diese Ehe nicht gut läuft, die drei sind meistens so zusammen und er ist außen vor. Er weiß nichts von dem Verhältnis. Das ganze Verhältnis geht jetzt 1 Jahr und 2 Monate, damals, als die Frau mich anrief. Und die Frage ist, wer wird krank? Sie erkennt das ziemlich schnell, dass die zwei ein Techtelmechtel haben. Wer wird von den Dreien hier krank? Er wird nicht krank, weil er weiß von nichts. So, wer wird krank? So, sie wird krank. Und sie kommt zum Doktor. Und sie hat in dieser Zeit von 1 Jahr und 2 Monaten eine zunehmende depressive Stimmung. Ja, sie weint und kann nicht aufhören. Sie hat Symptome einer Depression und ist ziemlich, wie würdet ihr sie nennen? Sie rief mich an und sagte, ich fühle mich verraten und gedemütigt. Würdet ihr das auch so sehen? Fühle mich verraten und gedemütigt. Nun, ich als Arzt muss wem helfen? Dem Kranken. Ja? So, was ist das Problem der Frau? Das heißt, ist ihre Krankheit berechtigt? Ist sie gut? Ist sie schlecht? Das heißt, was muss ich als Arzt sagen? Ja, deine Krankheit passt zu deiner Situation, alles ist richtig, hast halt Pech gehabt. Was muss ich ihr erklären? Warum wird ihr Körper krank? Weil die zwei etwas miteinander haben? Was denkt die Frau, was sie krank macht? Was ist ihr Geistesgedanke, der sie aus der körperlichen, richtigen Funktion zu einer Dysfunktion führt? Was denkt sie? Bitte? Sie hat eine depressive Depression bekommen, aber sie hat noch, ich meine, am Anfang nach einem Jahr und etwas, da sieht man noch nicht so viel in so einer Sache. Aber sie müssen dann nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren, hat sie dann Brustkrebs rechts oder irgendwo was, oder irgendeine andere Geschichte, weil sich das Ganze ja nicht sofort, der Gedanke ist, zwar bringt er eine emotionale Geschichte und Gefühle, aber bis er den Körper krank macht, dauert es manchmal eine Weile. Und ich meine jetzt, eine Depression ist ja keine leichte Sache, ist es? Ja, ist ja ein Durcheinander der Chemie in unserem Zentrum des Gehirns, so führt zu dieser Situation. Und ich als Arzt muss ja als erstes herausfinden, was ist die Ursache der Krankheit? Ich muss ja die Ursache wegtun, weil solange die Ursache besteht, ist keine Heilung möglich, nur eine Verlagerung des Symptoms an einen anderen Ort. Aber solange der Grund besteht, ist Heilung ausgeschlossen. Deshalb muss ich nach dem Grund gehen und den Grund wegtun. Wo liegt der Grund Ihrer Krankheit? Liegt er in ihr selbst oder außerhalb von ihr? Bitte? Nun, wir haben ja gesehen, da müsste ich sehr weit nach hinten, wie entstehen Gefühle? Gefühle entstehen durch Gedanken. Ja, das heißt, wir müssen dieses Senden und Empfangen zwischen Geist und Körper verstehen. Der Körper sendet zum Geist seine Bedürfnisse durch Gefühle. Und das ist Hunger, Durst, Schmerzen, was auch immer, wenn er nicht richtig funktioniert. Der Geist, wenn er denkt, produziert er dem Körper Endorphine und gewisse Substanzen, die ihm rückwirkend wir nennen das Emotionen, macht. Ja? Gefühle. Aber Gefühle können, Emotionen in dem Sinne, können nicht entstehen ohne meinen Geist. Der Input meines Denkens bringt das Gefühl zustande. So, können wir uns verlieben, ohne zu denken? Ja oder nein? Absolut nicht. Was sind die verliebten Gefühle? Sie sind Folge einer Denkweise. Ja? Aber die Gedanken sind so schnell und wir erkennen den Gedanken nicht, aber wir fühlen das Gefühl. Und so denken wir, ja, die Emotionen sind im Vordergrund, weil wir die spüren und die sind nicht schnell wegzudenken, aber der Gedanke letztendlich, der dahinter steckt, erkennen wir meistens nicht. Deshalb kommt jemand in einer ehelichen Beziehung und sagt, ich habe keine Gefühle mehr. Was hat er letztendlich nicht mehr? Keine guten Gedanken mehr gegenüber dem anderen. Ich weiß ja nicht, ob ich da hingehen soll. Wir haben ein Bewusstsein, ein Unterbewusstsein. Ja, so viel wissen wir. Und wir haben, ich habe das in meinen Vorträgen hier häufig erklärt, das ist das Bewusstsein, das ist das Unterbewusstsein. So, im Bewusstsein nehmen wir die Dinge wahr, wir fühlen die Gefühle, wir sind auf der Wahrnehmphase. Aber im Unterbewusstsein läuft unsere Funktion ab und die erkennen wir nicht. Wir könnten sie aber erkennen. Ich habe sie daran erkannt, dass ich gesehen habe, wie der Mensch funktioniert in seinem Verhalten, nicht nur in seinem Verhalten, sondern wie das Denken auf den Körper funktioniert. Und ich habe festgestellt, dass im Unterbewusstsein der Mensch und der Geist, also der Geist und der Körper nur auf zwei Gedanken funktioniert, in zwei Gedanken funktioniert. Das heißt, um Strom zu produzieren dem Körper, brauchen wir zwei Polaritäten. Und der Geist kann den Strom produzieren und den Körper nur in Bewegung setzen. Das ist der Geist, das bin ich, indem er das Plus und das Minus versteht und dem Körper entsprechende Gedanken gibt. So, der Geist des Menschen ist so geeicht, er kann den Körper nur speichern oder steuern zwischen dem Plus und dem Minus, und auf Gedankenebene ist Minus Verlust und Plus Gewinn. Und der Geist des Menschen ist vorgefasst, wie er funktionieren soll. Er muss immer in Richtung Gewinn gehen, dafür hat er Ja, und er muss Verlust immer vermeiden, dafür hat er Nein. Sonst bräuchten wir kein Nein. Gäbe es keinen Verlust, bräuchten wir kein Nein. Ja, so leben wir immer nur in dieser Spannung zwischen wir müssen gewinnen und Verlust vermeiden. So, wenn ein Mensch verliebt ist, ist er sich nicht bewusst, dass er dem anderen einen großen Wert zuordnet. Er denkt, er hat einen großen Gewinn gemacht. Aber wenn ihr verliebt seid, denkt ihr das? Ja oder nein? So, das mag uns vielleicht, ja, das wird uns nicht wirklich bewusst. Aber wir können das ganz deutlich am Körperfunktion feststellen. Wenn ein Mensch denkt, der hat was Großes gewonnen, wie funktioniert und wie reagiert sein Körper? Gut oder schlecht? Er fühlt sich nach Gewinn, ist es unendlich. Wir können in die Unendlichkeit gehen und immer gewinnen und fühlen uns immer besser. Je größer der Gewinn, je besser das Gefühl, weil der Geist ist gemacht, um zu gewinnen. Und jetzt findet er eine Person, der schreibt er einen großen Wert zu, und da sagt er, aha, das ist mein Gewinn, also hat er super Gefühle für den anderen, weil er ihn wertschätzt. Warum verschwinden die Gefühle? Weil die Wertschätzung zurückgeht. Mit der Zeit, wie schätzen wir einen Menschen wert? Worum geben wir einem Menschen wert? Sicherlich meinen wir, wie viel er uns bringt. Ja, letztendlich im Hinterkopf. Aber wir gucken ja auf seine Qualitäten, das, was er ist und was er kann. Ja, ein Mann guckt, wie eine Frau ist, ob sie gut aussieht oder nicht, und dann natürlich, was sie kann. Und beides ist ihm wichtig oder unwichtig? Beides ist ihm wichtig. Und jetzt findet er das ideale Bild und dann meint er, er hat den großen Gewinn gemacht und fühlt sich perfekt. Man hat Verliebte genommen. Und Verliebte werden nicht einmal krank. Solange sie verliebt sind. Ja, solange sie wirklich diesen Gewinn haben in ihrem Geist, ist ihr Körper so, ich sage jetzt mal, elektrisiert. Das heißt, er hat solche Kräfte, die so dem Körper entsprechen, dass man weniger essen kann, weniger schlafen kann. Naja, und man ist dennoch fit. So, ich muss deshalb verstehen, wenn ich mich wohlfühle, habe ich Gewinn gedacht. Wenn ich mich schlecht fühle, habe ich was gedacht? Verlust gedacht. Okay? So, wir haben keine Wahl, wir müssen so funktionieren. Keiner von uns kann sagen, ich kann auf den Gewinn verzichten. So, kommen wir zurück zu diesem Ehepaar. Sie kennen sich seit der Kindheit. Sie haben sich immer gut verstanden. Sie haben die Schule zusammen und dann haben sie geheiratet und haben ein schönes Leben bisher, über 20 Jahre verheiratet, gehabt. Und alles wäre ja gut weitergegangen, wäre jetzt nicht diese arme Frau, die Mitleid braucht und der Mann kümmert sich rührend um sie. Aber ihr wisst ja, es ist nicht so leicht möglich, dass man als Mann in der Frau nicht eine Attraktion sieht für sich selbst. Und so lauert die Gefahr. Und so passiert diese Sache. Aber was macht sie krank? Was denkt sie? Wir wissen, es sind nur zwei Gedanken, die uns steuern, die, wo wir sind. Was denkt sie? So, sie denkt, und ich male das mit dem Auge, mit der Sicht, und sie denkt, welchen Gedanken? Sie denkt, die zwei, die machen mir einen großen oder kleinen Verlust? Großen Verlust. So, das ist das, was sie denkt. Die machen mir einen großen Verlust. Die Freundin und auch der Ehemann. Stimmt der Gedanke oder stimmt er nicht?
Das ist eine Zuweisung, genau wie vorher der Gewinn eine Zuweisung war.
Ja, aber stimmt es oder stimmt es nicht, was sie denkt? Das heißt, machen die ihr einen Verlust oder machen die ihr keinen Verlust? Ja oder nein? Okay. Weil wie würdet ihr denken, wenn ihr in der Sache wärt? Nun, würdet ihr anders denken? Ich denke, ihr seht, wenn man den Menschen betrachtet, und das ist das Schöne, und immer wieder die Wurzel sieht, man kann gewisse Situationen in jedem Menschen identisch erzeugen durch dieselbe Situation. Und dann sage ich, dann muss doch die Art und Weise des Denkens des Menschen in jedem Menschen irgendwo identisch sein. Weil hier würden wir alle dieselben Gedanken haben. Unabhängig der Religion, ja oder nein? Unabhängig. Ja, und wenn ich habe ja dieses Beispiel gebracht, ich weiß nicht, ob ich das letztes Jahr schon hier hatte, die Frau findet heraus, 2010, sie ist jetzt 70 Jahre alt, und im Jahr 2010 findet sie heraus, dass ihr Mann sie seit 1975 betrügt. So, wer wird krank? Sie entwickelt in diesen 3 Jahren nicht nur eine massive Schlaflosigkeit, sie fängt an mit Schmerzen in ihrem Körper, kommt zu mir als HNO-Arzt mit ihren Beschwerden und ich sage, okay, wir müssen schauen, was ist in ihrem Herzen, was ist das Problem? Und ich kenne sie gut und ich kenne auch ihren Mann, weil sie kamen schon eine Weile zu mir als Patienten. Und dann sagt sie mir das, ich glaube, es war Ende 2013. Und jetzt ist die Frage, wer macht sie krank? Der Mann? Wieso war sie nicht krank all die Jahre, wo sie nichts wusste? Und sie sagt, ich fahre in der Nacht mit dem Auto und ich gucke mir den Himmel an und sage, ich weiß nicht, was ich tun sollte. Ich würde alles geben, um meinen Frieden wieder zurückzubekommen. um wieder so sein zu können, vertrauensselig, wie ich davor war. Ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Aber scheidet man sich noch mit 60 oder 69? Ja oder nein? Wenn man 35 Jahre verheiratet ist, und auch wenn man sich scheiden würde, würde man das Problem erledigen? Nein. So, das ist das Interessante am Körper. Kann man erkennen, ob man die Dinge erledigt hat oder nicht erledigt hat, weil der Geist, was er denkt, impliziert direkt die Funktion des Körpers. Es ist nicht belanglos, was wir denken. Und wir haben keine Wahl. Alle unsere Gedanken müssen wir im Körper speichern. Der Geist kann in sich keine Idee speichern. Er muss den Strom produzieren. Deshalb werden Gedanken als, ich sage jetzt mal, Stromimpulse gespeichert. Und sie, weiß nicht genau das Phänomen, ich habe kein Labor, aber sie wirken über die Jahre. Und sie wirken noch viel schlimmer dann, wenn sie hochgebracht werden und nochmal aktualisiert werden. Wenn man sie nochmal durchlebt. Einmal denkt man, das ist gut, ist gar nicht gut. Es bringt nämlich körperlich furchtbare Krankheiten, wenn man die Sachen wieder hochholt. Und man muss sie nur ändern in ihrer Speicherung, dass sie aufhören, das Damoklesschwert zu sein. So, pick, pick. Ja? Sie funktionieren als Kraft, sie funktionieren als Strom. Deshalb, wenn es der Richtige ist, läuft es richtig. Wenn es das Falsche ist, läuft es falsch. Deshalb kann ich nicht denken, was ich will. So, diese Frau sagt, sie hat ihr völliges Vertrauen zu ihrem Mann verloren, die 35 Jahre nicht wusste, dass er sie betrügt mit seinen Freundinnen dort, wo er unterwegs war. Und dass er noch ein extra Konto hatte, wo er verheimlichte vor ihr. Jetzt, warum wird sie krank? Warum wird nicht er krank? Werden die zwei hier krank? Nein, die sind ja verliebt. Ja, die werden nur krank, wenn es ihnen Gewissensprobleme kommen, wenn sie in Not kommen, dann können sie auch krank werden. Aber solange sie denken, das ist gut und diese arme Frau, was macht sie, um aus ihrem Verlust rauszukommen? Können wir im Verlust bleiben? Können wir nicht. Also sie denkt, die machen ihr einen Verlust. So, wen muss sie ändern? So, sie muss die Situation ändern. Ja, so, sie spricht mit ihrem Mann und ihr Mann lässt sich 5-mal überreden, dass er mit ihr Schluss macht. Und 5-mal fängt das Techtelmechtel wieder an. So, was macht die Frau? Vertrauen? Sie versucht in dieser Zeit alles Mögliche. Sie macht sich hübscher, sie ist mehr intim mit ihm. Sie versucht alles, was sie kann, um ihn zu behalten. Erfolgreich? Nicht erfolgreich. Die Sache wird schlimmer. Sie sucht sich Hilfe, sie sucht Menschen, die ihm helfen können. Sie versucht auch mit ihr freundlich zu sein, weil sie sind alle Christen in einer christlichen Gemeinde. Und sie versuchen natürlich hier, sie versucht den Spagat zu machen, sie versucht die Dinge zu erledigen. Die Frage ist nur, warum funktioniert sie nicht gut in ihrem Körper? Und hier müssen wir verstehen, dass was sie denkt, wenn es den Körper zerstört, kann nicht richtig sein. Wenn Geist und Körper so gebaut sind, dass sie miteinander harmonisch kommunizieren, dann muss das, was der Geist in Körper setzt, an Gedankengut, körpergerecht sein, sonst ist der Geist verkehrt. Ich bin von dieser von diesem Maßstab ausgegangen. Alles, was den Körper krank macht, ist falsch. Wenn man nämlich sagt, es gibt Dinge, die den Körper krank machen, die sind gut für den Körper, dann haben wir keinen Maßstab. Dann können wir sagen, ja gut, ist alles. Aber es ist nicht so. Was krankmachend ist, muss ich, wenn ich Arzt bin, versuchen zu eliminieren. Ich kann doch nicht die Krankheit als, ich kann was Gutes daraus lernen, aber ich kann die Krankheit selbst nicht bezeichnen als etwas Notwendiges und Normales. Die Krankheit ist ein Zeichen, dass etwas nicht funktioniert. Wir kämen nie auf die Idee zu sagen, wenn die Pflanze eingeht, oh, das gehört dazu, das gehört dazu. Nein, sie braucht Wasser, also schütte ich Wasser dahin und dann sehe ich, dass sie nicht eingeht. Das heißt, wir können nicht den Prozess der Krankheit als richtig ansehen. So, ich muss das, was krank macht, muss falsch sein. Ob das das Essen ist, ob das Trinken ist, was den Körper durcheinander bringt, was ihn schädigt, ist ein Fehler. Und diesen Fehler, wenn er im Geist ist, dann ist es ein Irrtum des Geistes. Deshalb bin ich auf den Irrtum des Geistes gestoßen. Weil die Krankheit entsteht durch ihre eigene Denkweise. Nur durch ihre eigene Denkweise. Das Ereignis selbst hat mit ihrem Körper und mit ihr selbst nichts zu tun. Rein klar gedacht, ja oder nein? Ja, aber warum hat es was zu tun? Warum denkt sie, dass es mit ihr was zu tun hat, was die zwei tun? Warum versucht sie sich zu verbessern? Sagt die bessere Ehe zwar so, mit der jüngeren und dünneren in Konflikt zu treten. Ich meine in Konkurrenz. So, warum tut sie das? So, an ihrer Denkweise muss ich klar machen, dass behandeln muss man wen? Sie braucht eine Lösung ihres Problems. Und das Problem liegt nicht in der Außenwelt, das Problem liegt nur in ihrem Geist. Welches Bedürfnis meint sie denn, kommt sie zu Schaden? Was hat sie denn für einen persönlichen Verlust, wenn der Mann fremd geht? Weil wir wissen das schon davor, ein persönlicher Verlust macht uns krank. Was hat sie für einen Verlust, wenn ihr fremd geht? Bitte? Das heißt, ihr mangelt das Geistige, oder? Wisst ihr, Männer können mit zwei Frauen leben. Körperlich. Das ist nicht eine Ausnahme manchmal. Männer können das. Frauen können das nicht so leicht, weil sie anders ein bisschen gebaut sind. So, wenn sie es aber weiß, kann sie es? Könnt ihr den Mann teilen? Nein. Ja, so, deshalb muss ich in der Lage sein, zu wissen, wie muss ich reagieren, wenn hier ein anderes Individuum in die Not kommt. So, sie denkt und sie hat dieses alles hängt davon ab, wie ich die Situation bewerte. Wir haben gesehen, der Geist muss, er ist der Einzige, der die Dinge bewerten muss und bewerten kann. Und er bewertet mit ihrem Auge, mit ihrer Sicht, bewertet er das, was die anderen tun, als gegen sie gerichtet und ihr Schaden bringend. Wertet sie das so? Ja, wir würden es alle so werten. Das heißt, wir haben alle diese Idee in uns, dass was andere tun, uns was bringt oder uns was wegnimmt. Das heißt, das System, das ich habe hier als Gewinn, ist bekommen oder nicht bekommen. Das heißt, mit diesem System bin ich verurteilt, wenn die Not kommt, mich selbst kaputt zu machen. Und daran habe ich erkannt, dass diese Art und Weise des Denkens nicht stimmen kann. Die Frau denkt, der Mann macht mir einen Schaden, weil er was mit mir tut? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Bitte? Ja, aber was fehlt der Frau? Liebe. Sie sagt, er liebt mich nicht. Ihr wisst ja noch, wo wir klein waren, da hatten wir so diese Blumen, er liebt mich nicht, oder sie liebt mich, und sie liebt mich nicht. So, man ist auf diese Liebe des anderen völlig fixiert. Ist man? Sind wir darauf fixiert? Warum sind wir so fixiert, dass jemand uns liebt? Warum ist der krankmachendste Gedanke auf dieser Welt, den es gibt, der die meisten Krankheiten macht, ist, ich bin nicht geliebt. Der mag nicht so bewusst immer sein, aber man kann fast alle Situationen, alle Konflikte auf diese Grundidee zurückbringen. Alle unsere Konflikte. Ich bin nicht geliebt. Warum? Warum macht das krank? Weil wir denken alle, wir leben von was? Von dem, was wir tun oder von dem, was andere tun? Wir denken, das Bedürfnis der Liebe wird gestillt durch geliebt werden. Deshalb haben wir und gehen auf andere zu, weil wir von denen etwas haben wollen. Und haben wir etwas Körperliches, ist das kein Problem. Aber wollen wir etwas Geistiges, dann sind wir in einer großen Gefahr. Weil ja, solange diese zwei miteinander waren, hatte sie ja keine Depression, sie hatte keine Probleme, alles war in Ordnung. Aber sie lebte in einer völligen Abhängigkeit für Liebe von ihrem Ehemann. Und jetzt gibt er seine Liebe nicht mehr ihr, oder sagen wir mal, er teilt sie mit einer anderen. Er sagt, ich habe mich verliebt. Und dann tun Männer ja so unschuldig, wie wenn verliebt sein kommt von alleine, nicht? Es gibt ja heute Leute, die sagen, verliebt sein ist ein Wunder. Man weiß nicht, wie das passiert, aber man kann sich den, indem man sich verliebt, nicht aussuchen. Das ist ein großer Irrtum. Ohne unser Denken kann man sich nicht verlieben. Ja, wir denken sehr schnell und wir haben eine gewisse Vorgabe, was wir mögen und nicht in unserem Geist und auch vom Körper aus die Sexualität, die Lust kommt da und fordert. Aber ohne meine Gedanken, ohne meinen Geist kann kein Verliebtsein passieren. Ohne eine Wahl, die ich treffe. Ist nicht möglich. Ich mag nicht bewusst sein der Wahl, aber treffen tue ich sie trotzdem. Von der Konstruktion ist es nicht möglich. So, warum ist der schlimmste Gedanke, den der Mensch denken kann, ich bin nicht geliebt? Er macht uns sehr, sehr krank. Warum? Weil der Geist des Menschen denkt, er lebt von der Liebe des anderen. Dieses Auge, diese Sicht der Dinge, weil sie bestimmen mein Abwägen, sie bestimmen mein Versorgen, diese Sicht der Dinge führt zu den drei oder vier Irrtümern des Geistes. Wie wird mein Bedürfnis nach Verständnis und nach Liebe gestillt? Wie wird es getan? Und wir alle denken mit diesem falschen Auge durch die Tat oder Taten anderer. Wir denken, die Liebe kommt von wem? Von den anderen Menschen? Ja, wir nehmen Menschen, Tiere und Materialien manchmal, von denen wir unsere Sicherheit, unser Geist abhängig machen. So, wir denken durch die Taten anderer, woher Menschen, Tiere und wer muss es befriedigen? Deshalb habe ich das so ein bisschen nicht getrennt, andere. Das heißt, warum gehe ich eine Ehe ein? Was ist der Zweck der Ehebeziehung? Wäre das eine gute Frage zu klären? Warum geht man eine Ehe ein? Einfach so. Was ist der Grund der Ehebeziehung? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, in ihr zu leben oder von ihr zu leben. In ihr zu leben oder von ihr zu leben. Was ist der Grund der Ehebeziehung?
Die meisten wahrscheinlich von ihr zu leben.
Tja, weil was will ich von der Beziehung haben? Liebe. Das heißt, wir alle gehen in eine Beziehung hinein mit den Menschen, weil wir etwas von denen haben wollen. Schauen Sie, das Komische an der ganzen Sache ist, ich denke ja immer mehr nach, wie der Mensch sich betrügt. Da ist diese Frau, die jeden Tag ihrem Mann sagt, ich liebe dich. Aber der Mann antwortet nicht darauf. Vielleicht einmal im Monat sagt er es auch. Jetzt, warum die Frau es sagt, ist jetzt die Frage. Ist es ein Angebot, wenn sie sagt, ich liebe dich, oder eine Forderung? Was ist es? Nun, der Mann ist nicht dumm, auch wenn er so manchmal aussieht. Er versteht die Sprache der Frau. Und welcher Mann ist hier, der sagt, ich liebe Forderungen? Ich stehe drauf. Wenn ich nach Hause komme, dann erwarte ich, dass meine Frau etwas fordert von mir. Einer hier? Ich selber bin so gebaut, dass eine Forderung für mich sofort eine Gegenreaktion erzeugt. Ja? Und jetzt macht die Frau so, wie wenn sie liebt. Ich liebe dich. Und er sagt, sie will was von mir. Und das, was sie will, ist ja nicht unbedingt, was der Mann geben will. Wisst ihr, wenn sie das will, was der Mann geben will, ist kein Problem. Ja, dann läuft es. Aber wenn es das ist, was sie will, sie sagt, red mal mit mir ein bisschen. Erzähl mir, was hast du heute getan? Auch nichts. Auch nichts viel zu erzählen. Sag mir mal, was ist in deinem Herzen? Wisst ihr, Frauen sind sehr neugierig. Ja? Und Männer sind nicht so offen, dass sie ihr Herz so öffnen und sagen, hier, guck hinein, alles klar, so machen. So. Und wenn eine Frau könnte, würde sie den letzten Gedanken ihres Mannes verstehen wollen. Einverstanden, Frauen? Ja oder nein? Aber warum würden wir das tun? Weil wir den Mann so gern haben und herausfinden wollen, wie er funktioniert? Ist es so ein Abenteuer, wo wir etwas suchen wollen in ihm für sein Gutes, dass wir ihm noch besser dienen können, noch besser wissen, wie wir seine Bedürfnisse stillen können? Ist das es, was wir wollen? Ich habe vor kurzem eine Frau getroffen, die erfährt vor 13 Jahren etwa, findet beim Renovieren eines der Kinder im Bad, das war so eine Wand irgendwo, da war ein Stapel von Pornografieheften. Und das Kind bringt hier und die, ihr wisst, wenn manchmal Frauen sehen, was da in den Heften ist, dann wird es denen übel, was so Männer sich angucken und sich daran ergötzen. Und sie bekommt so eine Panik, ist auch eine Christin, und sie läuft und sagt, ich bring mich um. Ich kann nicht mehr leben. Weil sie herausfindet, dass ihr Mann sich Pornohefte anschaut. Und wahrscheinlich, man guckt keine Pornohefte ohne Selbstbefriedigung. So, jeder Mann, der Pornohefte guckt, praktiziert mit 99% auch die Selbstbefriedigung. Macht sonst keinen großen Sinn, sich nur die Pornos anzuschauen. So, und wie fühlt sich die Frau? Was denkt sie? Betrogen oder nicht? Absolut. So, sie läuft amok. Und wer wird krank? So, sie entdeckt das und es zerreißt ihr Herz. Und dann bringt sie natürlich die Hefte und zeigt sie dem Mann, ja? Und er sagt, naja, das ist ein Problem seit meiner Pubertiertheit. Konnte mich nie davon trennen. Er ist zwar Christ und geht in die Kirche, aber er konnte sich von seiner Pornografiesucht nicht befreien. Gott scheint nicht sehr allmächtig zu sein in dieser Sache, oder? Und jetzt hat sie ihn geheiratet mit dem Problem. Aber sie wusste es nicht. Aber sie denkt plötzlich und sagt, ist mein Körper ihm nicht gut genug? Schaue ich nicht attraktiv genug aus für ihn, dass er sich noch zusätzlich Hefte heranziehen muss? Und früher gab es ja die Hefte, ich meine, das war vor 13 Jahren. Aber heute gibt es ja keine Hefte mehr, oder es gibt sie noch, aber ja, heute hat man ja andere Medien, da ist der Weg viel kürzer zu der Information. Ja, wenn ich so weiß, 70-80% des Internets lebt von den Männern, die gefangen sind in ihrer Sucht. Ja, und ich rede ja als einer, der einmal mit betroffen war. Ja, ich bin dankbar, dass ich seit 11,5 Jahren völlig frei bin, habe auch keine Neigung mehr, dahin zu gehen. So, die Not ist da. Der Mensch erkennt etwas. Und sie erkennt, mein Mann liebt mich nicht. Und sie läuft amok. Und sie ruft an, Psychologin, und sagt, hilft mir, ich bring mich um. Kann nicht mehr leben. Mein Mann schaut Pornos. Und damit ist sie raus. Und ich habe den anderen Fall, da fragt die Frau immer, was hast du geträumt? Und wisst ihr, Männer haben manchmal dumme Träume. Können sie was dafür? Ja oder nein? Nur nicht wirklich für den Traum, vielleicht, dass wir vorher gedacht haben und wie wir vorher Dinge gesehen haben. Den Traum, der ist außerhalb unserer Einwirkungsmöglichkeit primär. Und manche Männer, anstelle, dass sie sagen, nun, mein Denken ist mein Privatleben. Meinen, sie müssten ihre Frau ihr Denken offenbaren. Und dann sagt er, naja, ich habe die Frau angeguckt, die sieht gut aus. Und was macht dann die Frau? Ja, und dann ist sie dabei, sich scheiden zu lassen von ihm, weil sie denkt, wenn der mit mir schläft, denkt er an einen anderen. Kann man reingucken, was er denkt? Ja oder nein? Man kann nicht reingucken, Gott sei Dank. Niemand kann reingucken in dem, was ein anderer denkt. Weil das ist etwas, was nur wir selber wissen müssen. Wisst ihr, wir müssen nicht alle Geheimnisse sagen. Ein Leben der Gemeinschaft lebt nicht von den Geheimnissen des anderen. Meine Frau, wenn es nach ihr ginge, würde sie wollen alles wissen, was ich weiß. Ja, und wenn sie manchmal sieht, dass ich meine Beratungsgespräche habe und so weiter, dann würde sie gern wissen, was ging es? Und glaubt ihr wirklich, sie ist so interessiert, was die denken? Oder ist sie interessiert, wie ich darauf reagiere? Ja, so, sie will ja mich schützen vor jeder hübsch aussehenden oder irgendwo gefährlichen Quelle, aber will sie mich schützen oder sich? Wer will sie schützen? Absolut, sie kann ja ohne mich nicht leben. So denken viele Menschen. Aber das geht nicht. Ich kann ohne Liebe nicht leben. Aber ich muss ohne einen Menschen leben können. So, verstehen wir die Not? Warum wird ein Mensch irrational? Warum kann er nicht mehr richtig denken, wenn der andere etwas Falsches tut? Weil er nimmt das Falsche an, als ob es gegen ihn gerichtet ist. Und wenn es gegen ihn gerichtet ist, da er ja unfähig ist, in seiner Funktion im Verlust zu sein, und er muss daraus. Kein Geist eines Menschen kann im Verlust bleiben. Wer im persönlichen Verlust denkt zu bleiben, ist nicht fähig zu leben. Er stirbt an seinen eigenen Gedanken. Der persönliche Verlustgedanke, dass ich denke, jemand hat mich nicht lieb und damit hat er mir einen Verlust gemacht, das tötet mich. Früher oder später. Weil es dem Körper nicht passt. Der Geist kann nichts dafür, dass er nicht im Verlust bleiben kann. Er muss aus dem Verlust raus. Also tötet mich, wenn ich denke, der Mann hat mir durch seinen Betrug einen Liebesverlust gebracht. Und dann nehme ich das persönlich und dann muss ich diesen Mann ändern oder ich muss irgendetwas tun. Und manche nehmen sich dann das Leben, weil sie sagen, ihr Inhalt ihres Lebens ist kaputt. Ich habe ein älteres Ehepaar, das betreue ich schon seit vielen Jahren als Arzt. Ich glaube, so sind vielleicht schon 9 oder 10 Jahre, seitdem ich bin jetzt 10 Jahre und ein halb in der Praxis. Und sie sind über 90. Sie ist 91 und er ist 90. Und er kümmert sich rührend um seine Frau. Er zahlt jeden Monat 5.000 Euro, weil die Frau ist im Bett, sie ist bettlägerig, sie hat einen Schlaganfall und das ist schon seit diesen Jahren, seitdem ich sie kenne, ist die Frau bettlägerig. Am Anfang hatte sie zu Hause gepflegt und jetzt hat er sie im Pflegeheim. Und für das kleine Zimmer, wo sie zusammen wohnen, er hat sich ein Bett gemacht, ist neben ihr, so wie ein Ehebett. Und da wohnen sie in diesem Zimmer und das kostet 5.000 Euro jeden Monat. Weil sie wird ja gefüttert dort und hat ein Bett und kann gedreht werden und Luftkissen und so, alles, was es so gibt. Und was er mir gesagt hat, vorletzte Woche, als ich bei ihm war, hat mich sehr berührt wieder. Er sagte, wissen Sie, ich habe eine große Bitte. Ich möchte, dass wir zusammen sterben. Und er sagt, wenn sie vor mir geht, ich habe schon meine Medikamente gerichtet, dass ich nachgehe. Wer ist der Lebensinhalt dieses Mannes? Wer ist es? Die Frau. Es sieht doch wie Liebe aus, sieht es? Ist es Liebe? Es ist das Nutzen dieser Frau für sein Bedürfnis, seines Liebesbefriedigung. Ich konnte mit der Frau nie sprechen, weil sie schon immer den Schlaganfall hat und sie kann dann, das ist das linke Hirnhälfte, ist Rechtshänderin, das heißt, ihr Sprachzentrum ist mitbeteiligt. So, es ist erstaunlich, wenn er war mal krank gewesen und als er weg war, hat in den Tagen, wo er nicht da war, hat sie gesprochen. Dann kommt er wieder zurück und man kann, sie versteht, sie öffnet die Augen. Und die Schwestern haben gesagt, als er nicht da war, hat sie mit uns kommuniziert. So kann man jemanden, den man unbedingt braucht, auch erdrücken. Ja? Also ein eifersüchtiger Mensch ist ein angenehmer Mensch? Ja oder nein? Nein. Es ist also notwendig zu verstehen, aber man kann jemanden nur erdrücken, der sich erdrücken lässt. Auch das ist wiederum eine Sache, die wir verstehen müssen. So. Die Quintessenz des Ganzen ist, wir haben ein Fehlverständnis über die Zufuhr unserer Liebe. Und wir denken, die Beziehungen müssen mir mein Bedürfnis befriedigen. Deshalb leben wir von unseren Beziehungen und nicht in unseren Beziehungen. Weil dann, wenn der andere nicht richtig tickt, wenn dem anderen was passiert, ob er stirbt, und ich habe auch andere Fälle, wo ich von Patienten gehört habe, wie sie, wenn der eine Partner gestorben ist, ist der andere auch gestorben, hat sich das Leben genommen, weil sie sich das vorgenommen haben. Man meint, das ist Liebe, aber es ist nichts anderes, als ich komme in die Sinnlosigkeit, weil ich keine Liebesquelle mehr habe. Und hier ist der Mensch in seinem großen Irrtum. Er denkt, andere müssen ihn befriedigen in seinem geistigen Bedürfnis. Ja, im Körperlichen muss meine Frau mir Essen machen. Aber dieses Essen ist nicht abhängig von ihr als Person. Ich könnte auch zu jeder anderen Köchin gehen und essen, könnte ich? Würde ich Ehe dabei brechen? Würde ich die Ehe brechen? Nein. Nein. Sie hat also nichts mit dem Essen zu tun. Aber meine Frau könnte es so interpretieren. Oder? Sie wünscht es für mich, sie die ist, die mir mein Essen macht. Das war erstaunlich. Sie tut mir immer in den Teller. Nicht? Frauen haben diese große Liebe. Sie müssen mehr tun, als sie können oder müssen. So wird es geschält und gedrückt. Und ich glaube, sie hat es mal gesehen, als meine Mutter bei mir war, als sie es getan hat. Und ich kann sein, dass sie gesagt hat, okay, jetzt muss ich das auch tun. Und dann tut es in der Praxis, dann ist unsere Tochter dort zur Ausbildung. Und was macht die Tochter? Sie macht mir genauso in der Mittagspause die Portion in meinen Teller. Und ja, so bin ich geliebt von allen Seiten, oder nicht? Und das passt mir nicht einmal, weil ich denke, ich bin noch groß genug zu wissen, wie viel ich mir da in meinen Teller tun soll oder nicht, oder? So, ihr seht, das Ganze ist ziemlich durcheinander, wie wir in unserem Verhältnis miteinander umgehen. Aber die Quintessenz des Ganzen ist, ich denke, ich brauche den anderen um mich auf der geistigen Ebene zu befriedigen. Und das geht nicht. Es ist absolut unmöglich. Weil der Geist ist so gebaut, im Gegensatz zum Körper, dass ihn niemand bewegen kann, nur er selbst. Niemand ist verantwortlich für das, was in mich hineinkommt, auf geistiger Ebene, außer ich selbst. Weil ich muss, als Geist, muss ich an der Tür, wenn das so der Geist ist, weiß ja nicht, wie man einen Geist malen kann, aber ich weiß, er hat den Input und er hat eine Tür, die müsste ungefähr hier sein, weil bevor eine Information reingelassen wird, muss sie doch zum Bewusstsein werden. Aber sie ist noch nicht drin. Ja? So. Eine Information klopft hier an. Hier ist sie schon bewusst. Ich sage immer, das ist das Vorzimmer. Okay? Das Vorzimmer. Bevor wir etwas entscheiden, müssen wir es wahrnehmen, bewusst oder unbewusst, wir müssen es wahrnehmen. Und dann haben wir hier eine Tür und diese Tür hier heißt Wahrheit. Ich lasse also nichts rein, was ich nicht glaube, stimmt. Ja? Ich lasse nur rein, was ich glaube, stimmt. So, wenn ich glaube, dass was der andere tut, ein Schaden mir bringt, dann was passiert mit der Idee? Sie wird reingelassen. Ja? Und jetzt ist die Idee hier drin und was tut sie mit mir? Sie bringt mich durcheinander. Sie macht mit mir etwas, was mir schadet. Und da das in mir hier etwas macht, das mir schadet, mein angehängter Körper hier an meinem Geist, der am Output meines Geistes ist, der kriegt das mit und wird dabei entweder gefördert oder zerstört. So, ich muss an der Tür checken und ich checke die Wahrheit nach dem Maß, ich sage nach dem Auge, das ich habe, nach der Sicht, nach der Bewertung, weil ohne Bewertung kann ich nicht. Und wir alle würden bewerten, dass das, was der andere uns tut, uns Schaden bringt. Und dann sage ich, dann haben wir hier an der Türe einen Berater. Es ist so dieses, eigentlich, wo soll ich ihn malen? Hier dieses falsche Auge, das mir sagt, das ist Wahrheit, während es eine Lüge ist. Ich kann es prüfen, dass es eine Lüge ist, sowohl an der Mathematik als auch an der Zerstörung des Körpers. So, kommen wir zurück. Auf geistiger Ebene ist der Geist der Einzige, der hier die Tür öffnen kann. Niemand kann diese Tür öffnen, nicht mal Gott. Wir sind so gemacht, dass der Geist nicht beherrschbar ist und nicht beeinflussbar ist. Macht das ja selbst. Aber er ist nicht missbrauchbar. Du kannst den Geist eines Menschen nicht missbrauchen. Du kannst seinen Körper missbrauchen. Aber sein Geist ist ausgeschlossen, weil es geht in ihn nur hinein, was er selber denkt. Was er selber reinlässt. Und hat er hier an der Tür den richtigen Maßstab für die Information, dann ist er ein freier Mensch. Hat er hier aber einen falschen Maßstab, dann handelt er sowohl bei dem Reinlassen der Information und die Information macht dann mit ihm etwas, was, wenn es Verlust ist, dann muss er dagegen vorgehen und dann ist er im Krieg, im Konflikt mit den anderen. So, wichtig ist zu verstehen, wir sind so gebaut, unser Körper kann missbraucht werden. Unser Körper kann geschnitten werden, aber unser Geist nie. Das tun wir uns immer selber an. Okay? Auf geistiger Ebene tun wir uns die Gedanken immer selber an. So, diese Frau denkt, ihr Mann macht ihr einen großen Schaden. Und aufgrund dieses großen Schadens ist sie unglücklich. Sie hat sogar Gedanken gehabt, sie hat nämlich ihren Jugendfreund getroffen. Ja? Und da kommt der Gedanke, ich könnte es ihm doch heimzahlen. Ich könnte mich doch an ihm rächen. Funktioniert nicht, wisst ihr das? An wem rächt man sich? An dem anderen? Macht man dem einen Schaden, wenn man mit einem anderen Mann schläft? Natürlich nicht. Man macht nur sich einen Schaden. So, weil sie eine Christin ist und mich anruft und sie schon 20 Jahre in die Kirche geht oder länger, habe ich ihr ein Beispiel vorgebracht von richtigem Denken. Was glauben Sie als Christen, wen müsste man als Beispiel haben für richtiges Denken? Jesus, das heißt der Mensch Jesus Christus. Wir bräuchten ihn zum Wissen, wie wir richtig denken. Und sie sagte mir, ich fühle mich betrogen, verraten und gedemütigt. Und als sie mir das sagte, sage ich, ich kenne jemanden, der hat das auch erlebt. Und derjenige wurde verraten und gedemütigt. Gibt es eine größere Demütigung, wie dass dir jemand ins Gesicht spuckt? Dass man dich nackig auszieht und ans Kreuz hängt? An was würdest du denken, wenn man das mit dir tun würde? Wie würdest du handeln? Wie würdest du denken? Und Jesus denkt nicht, dass die, die ihn kreuzigen oder anspucken, ihm einen Schaden tun, sondern sich selbst. Und er weiß und sagt, oh, die tun etwas Schlimmes. Sie tun sich was Schlimmes an. Und er weiß, sie tun es Gott an, weil er gehört ja Gott. Also sagt er, ich sollte vielleicht den Vater bitten, er sollte ein bisschen sehen, diese tun das, sie wissen nicht, was sie tun. So, mit wem hatte Jesus Mitleid? Er hatte gesehen, dass er das Opfer ist? Ja oder nein? Hat er sich als Opfer gesehen? Wer sagt ja? Hat er sich als Opfer gesehen? Er hat sich nie als Opfer gesehen. Hat diese armen Menschen als Opfer gesehen? Weil du betest doch nicht für die, denen es gut geht, oder? Er bat von denen, die in Not sind, sagte, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Aber wir sehen, dass er nicht als Opfer war, schon als er auf dem Weg zum Kreuze unter dem Kreuz zusammenfällt. Und er tut das zweimal, weil er erschöpft ist, er kann das Kreuz nicht mehr tragen. Und dann hört er dort ein paar Mütterleins, die weinen. Und diese Tränen kriegen seine Aufmerksamkeit. Und dann dreht er sich zu ihnen und sagt, Töchter von Jerusalem, weint nicht um mich. Mit mir ist alles okay. Weint aber um euch und um eure Kinder, weil er wusste, das, was sie taten, war für sie eine große Not. Was sie taten, brachte sie in die Not, nicht ihn. Jesus hat nie Mitleid erwartet von einem Menschen. Und er brauchte es nicht, weil er war in seinem Denken völlig in Ordnung. Was die anderen taten, war falsch. Aber nicht, was er tat. Und so war er völlig frei. Sein Körper hatte keine physischen Leiden von seinem Denken. Wurde er verraten? Von Fremden oder von den eigenen? So, da kommt der Judas, sein Jünger, und sagt, ich, den ich küsse, das ist er. Und er kommt zu ihm, so wie wenn er als Freund kommt. Und Jesus sagt, Freund, ich weiß, warum du gekommen bist. Bist du gekommen, um deinen Herrn zu verraten mit einem Kuss? Und er lässt ihn sich küssen. Hättet ihr das zugelassen, dass euch jemand heuchlerisch küsst? Würdet ihr denn das Herz eines Menschen, oh, der küsst mich jetzt heuchlerisch, oder hat einen Gedanken jemand anderes, würdet ihr das zulassen? Ja oder nein? Keiner von uns. Wir alle würden sofort abstoßen den anderen. Aber wisst ihr, Jesus hätte aus dem falschen Auge gehandelt. Er wusste, dass der Kuss des Judas ihm wie viel Schaden macht? Gar keinen. Und wenn dir etwas nicht schadet, kannst du es zulassen. Musst du kein Nein sagen. Du musst nur Nein sagen zum Schaden. Dafür, da hast du ein absolutes Nein. Da musst du Nein sagen. Aber zu dem, was dir nicht schadet, das kannst du geschehen lassen. Du musst nie Gewalt anwenden, weil es dir ja nicht schadet. Und wenn es dem anderen schadet, musst du auch keine Gewalt anwenden. Da kannst du ihn raten. Er hat die Wahl, sich zu schädigen, weil er das Recht hat. Und dann sage ich, der Petrus, das ist der Mann, mit dem Jesus 3 Jahre Tag und Nacht zusammen ist. Er ist einer der 3 engsten Freunde von ihm. Und der, den hört er, als er vor dem Richter stand, im Hof draußen, fluchen, schwören. Ich kenne den Mann nicht. Wie würdest du reagieren, wie würdet ihr reagieren, wenn der Freund, mit dem du 3,5 Jahre Tag und Nacht verbracht hast, plötzlich, wenn du in der größten Not bist, dasteht und du hörst ihn sagen, den kenne ich nicht. Würde dir das durchs Herz gehen? Wie würdest du denken? Wen hättest du im Mitleid? Dich oder den anderen? Ja. Und so hat Jesus einen Schmerz für seine Jünger, aber nicht für sich. Er denkt an den armen Petrus, sagt, jetzt hat ihn der Teufel überwunden. Jetzt hat er sich selbst einen großen Schaden zugefügt, der ihn sein Leben lang markieren wird. Und er wusste von der Demütigung des Petrus über sich gebracht hat. Und so dreht er sich um und schaut seinem Jünger in die Augen. Und was sieht er? Ah, du Verräter. Sowas tust du mir an. Jetzt in meiner schlimmsten Stunde meines Lebens. Das ist das, was er liest. Petrus liest in den Augen Jesu. So wie ich dich geliebt habe bis jetzt, so liebe ich dich auch weiter. Du hast mir keinen Schaden gemacht, du hast dir einen Schaden gemacht. Geh und ändere dich und komm da wieder raus. Aber ich stehe dir bei, er hat ihn ja verheißen, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. So erzähle ich dieser Frau am Telefon das Beispiel Jesu und seine Denkweise. Und ich sage, würdest du so denken, das habe ich ja zu verstehen gegeben, wie Jesus, wie viel Krankheit hätte sie? Keine. Wisst ihr, was sie geantwortet hat? Was würdet ihr mir antworten? Ihr kommt zu mir mit so einer Situation. Und normalerweise fixiert man sich dann auf wen? Auf den anderen und was und wie und so weiter. Aber ich muss ihr klar machen, das Problem, was sie krank macht, ist nicht in den anderen. Die machen was Falsches. Machen sie was Falsches? Ja oder nein? So, lass uns das vielleicht noch mal kurz durchgehen, den Ablauf der Gedanken in ihrem Körper oder in ihrem Geist. So, sie nimmt etwas wahr, was die anderen tun. dieses Wahrnehmen muss sie bewerten. Ja, das heißt, der Geist des Menschen muss alles, was er wahrnimmt, bewerten. Und die Bewertung ist, dass die was falsch machen. Stimmt oder stimmt nicht? Ja. So, der Geist bewertet, was die anderen tun, ist falsch, ist schlecht. Nun, durch die Bewertung und durch die Setierung, die wir in uns haben, haben wir eine Wahl, dass wir zu dem Falschen stehen oder müssen wir gegen das Falsche sein? Nun, so viel wie ich den Menschen kenne, sind wir so gebaut, dass wir gegen das Falsche sofort reagieren. Wenn wir eine Lüge wahrnehmen, wie stehen wir dazu? Besonders wenn sie uns gilt. Stehen wir da gleichgültig? Nein, das heißt, wir müssen sofort etwas unternehmen. So, wir haben eine natürliche Abneigung zur Unwahrheit, wir haben eine natürliche Abneigung zur Ungerechtigkeit. Wenn Ihnen im Fernsehen was gegaukelt wird, oder jetzt kommt es Weihnachten und viele werden ihre Spenden geben, weil Ihnen wird auf die, wohin wird gedrückt? Nicht auf die Tränendrüse, es wird auf den Geist. Der Geist hat in sich gebaut, das Mitleid, und er hat eingebaut, dass er sieht, das ist nicht gut, das ist nicht gerecht, das ist nicht richtig. Und er hat eine Abneigung gegen das Schlimme, gegen das Falsche. So, die Bewertung ist richtig, was die tun, ist falsch. Die Abneigung gegen die Tat des anderen ist richtig oder falsch? Es ist richtig, dass die Frau sich erschreckt über die Zeitschriften ihres Mannes, ist richtig, dass sie eine Abneigung dafür hat. Das ist nicht normal. Ja, das ist etwas Böses, was der Mann tut. Ja, deshalb ist es in ihr eingebaut, ob egal, was sie glaubt. Und ich habe jetzt durch meine Reisen, und ich kenne jetzt etliche Kulturen, und es gibt Kulturen da in den südamerikanischen Inseln oder mittelamerikanischen Inseln, und da hat eine Frau 5 Männer, ich weiß ja nicht, wie das geht, die wandern von einer Frau zur anderen. Und er hat die Frau 10 Kinder von 3 Männern oder 5 Männern, und das ist ein Krustelwustel, du hast keine Familienverhältnis zusammenbauen. Und dennoch haben sie dennoch alle in sich und wissen, das, was sie tun, ist nicht richtig. Sie haben eine Abneigung für das Falsche. Es ist in uns hineingelegt, dass wir das haben. Ist Untreue schlimm? Ja. Warum sagen wir ja? Weil wir alle die Untreue eine Abneigung haben. Nur nicht, wenn wir sie tun. Vielleicht, wenn man es uns angetan hat. So, die Abneigung in unserem Geist gegenüber des Falschen ist eingebaut. Muss so sein. Das heißt, sonst würden wir ja gleichgültig sein können. Können wir gleichgültig sein gegen dem Unrecht? Nein. Es wäre schlimm. Wäre schlimm, wenn diese Frau, wie müsste sie reagieren? Könnte sie hier gleichgültig reagieren und sagen, naja, das geht mich nichts an. Wäre das möglich? Nein. So, beide Sachen gehen nicht. Es geht nicht, dass es ihr nicht angeht, aber es geht auch nicht, was sie tut. So muss ich deshalb in der Reihenfolge meiner Funktion als Geist verstehen, was mache ich falsch, an welcher Stelle. Und wenn ich nicht alles schön bewerten kann und alles mir vorstellen kann, dann habe ich ein Problem. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Ich muss alles werten nach Gewinn und Verlust. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, wer hat den Schaden? Ja, wer hat den Schaden? Ich muss jetzt gucken, das ist falsch. Ich habe eine Abneigung für das, was geschieht. Aber wer hat jetzt das Problem? Wessen Not ist es? Meine oder die des anderen? Und hier kommt jetzt das blinde Auge. Ja, ich nenne es so, das falsche Auge. Und das sagt mir, durch die Tat des anderen ist der Schaden dein. Ich habe den Schaden. Und in dem Moment, wo ich denke, ich habe den Schaden, der nächste Schritt ist sofort Selbstmitleid. Sofort Selbstmitleid und aus dem Selbstmitleid kommt die Gewalt. Und der Zorn und die ganze, was auch alles folgt. Aber der entscheidende Punkt ist an der Stelle, wo ich entscheide, wer hat den Schaden. Ich muss es werten, es ist falsch. Es entsteht ein Schaden, es entsteht ein Verlust. Der Verlust ist reell. Wer verliert alles bei diesem Fall? Wer verliert alles? So, erstens die zwei Kinder, die vier Kinder. Die haben die größte Not. Die hängen ja da dran. Und dann verlieren die zwei. Aber sie verliert gar nichts. Und das ist die Wahrheit, die pure Wahrheit. Sie verliert nur etwas in dem Moment, wo sie denkt, das, was die anderen tun, kann ihr schaden. Wenn sie denkt, ihr Mann durch seine Tat betrügt sie, hätte sie das Auge der Wahrheit, würde sie die Dinge richtig sehen, dann würde sie sagen, der Schaden hat wer? Der Schaden hat mein Mann, meine Freundin. So, wenn mein Mann den Schaden hat und meine Freundin den Schaden hat, was folgt daraus? Mitleid mit denen. Und was folgt aus dem Mitleid? Was tat Jesus, als er Mitleid hatte mit denen, die ihn kreuzigten? Er versuchte ihnen zu helfen. Helfen. So, brauchen die zwei Hilfe? Ja oder nein? Absolut. Und man muss verstehen, die Regeln in der Ehe, ich weiß nicht, ich kann mich ja nicht so weit ausdehnen, aber auf jeden Fall von der Krankheit her, sie würde hier mit Sanftmut, aber mit Festigkeit helfen. Aber der erste Schritt, den sie machen muss, ist, sie muss verstehen, in diesem ganzen Schlamassel hat sie keinen Schaden. Ich muss aber verstehen, sie ist ja in einem Eheverhältnis. Hat ein Eheverhältnis Regeln? Ja oder nein? Hat sie? Okay. Wer hat die Ehe gestiftet? Oh, wir sagen, Gott hat die Ehe gestiftet. Warum hat er sie gestiftet?
Es ist nicht gut, dass er manchmal nein
sagt. Wofür? Es ist gar nicht wirklich zur gegenseitigen Unterstützung. Als der Mann geschaffen wurde, wenn ich die biblische Geschichte richtig verstehe, dann hat Gott ihn geschaffen zu einem Zweck. Was war der Zweck? Gott anzubeten, für Gott da zu sein, ist das der Zweck der Schöpfung des Menschen? Oder nicht? Nein. Das Erste, was der Adam tat, als er die Augen aufgetan hat, war arbeiten. Ja? So, Adam macht die Augen auf und er sagt, hier, du hast eine Aufgabe, du musst die Tiere betreuen, du hast eine Farm gekriegt hier, die ganze Erde, und die musst du jetzt verwalten und gucken nach dem Richtigen. Und du fängst an, indem du die Tiere mit Namen nennst und deinen Job wahrnimmst. Und in der Erarbeitung dieses Jobs erkennt der Adam, wäre ja mal gut, ich hätte noch einen Helfer. Und so macht Gott ihm einen Helfer. Deshalb wird die Frau eine Gehilfin genannt. Demütigend für die Frau heute, oder? Wenn sie nur eine Gehilfin sein soll. Das klingt nicht so gut, die Geschichte. Aber letztendlich wurde der Mensch geschaffen und wurde quasi in ein Arbeitsverhältnis hineingetan. Und in diesem Arbeitsverhältnis braucht er einen Partner. Weil man schafft besser zu zweit als alleine. So, was ist die Ehe im übertragenen Sinne? Eine Geschäftsbeziehung. Was haben wir daraus gemacht? Ein Liebesnest. Das heißt, die Liebe in der Ehe sollte beitragen, dass das Geschäft gut läuft. Dass man die Firma gut mit Erfolg krönt. Ja? So, wir haben also Geschäftspartner, wir haben Partner, die zusammenkommen, die Frau und den Mann. Und dann haben wir die Kinderleins, wie auch immer, 5 oder 10, wie viele auch immer da kommen. Und das ist Arbeit, oder nicht? Ja oder nein? Ja, das Leben ist Arbeiten. Ist doch schön. Ich denke, nichts befriedigt so sehr wie Arbeit. Weil wir für das Arbeiten gemacht sind. Ja, so, wir brauchen aber die Liebe, damit wir besser arbeiten. So wäre es gut, wenn wir uns untereinander lieben. Dann würde die Arbeit flott vorwärts gehen. Jetzt bricht der Mann die Ehe. Ja, er steigt auf. Zack. Wer hat den Schaden? Die Firma. Die Firma ist Gottes. Er übertritt den Bund der Ehe, der Treue. Damit muss er sich vor wem verantworten? Vor Gott, aber nicht nur vor Gott, sondern es gab ja früher in Deutschland und in anderen Ländern noch die Schuldfrageklärung, war es? Könnt ihr euch an die Zeiten erinnern? Und der Schuldige musste was tun? Bezahlen. Ein gutes System. Haben wir abgeschafft. So, der Schuldige muss bezahlen. Einverstanden mit dem Gerechtigkeitssinn? Trifft das euren Gerechtigkeitssinn oder nicht? Sollte der Schuldige bezahlen für das, was er tut oder nicht?
Ja.
Absolut. Das entspricht allen unseren Gerechtigkeitseinbauen. Der was Falsches tut, muss für das Gerade stehen. So, deshalb, er zerbricht die Ehe. Die Kinder tragen sicherlich einen Schaden davon, die Firma trägt einen Schaden, aber sie ist nicht in der Ehe, um von der Ehe zu leben, sie lebt in der Ehe. Sie selbst hat ja, wenn man will, körperlich eine Folge, weil die Intimität hört auf der körperlichen Ebene, aber das macht sie nicht krank. Weil darauf ist sie nicht angewiesen, aber sie denkt, sie ist auf seine Liebe angewiesen. Und das macht sie krank. In der Realität ist sie angewiesen, ihn zu lieben. Aber wenn sie ihn wirklich liebt, muss sie ihm helfen, seinen Fehler einzusehen. Leicht oder schwer? Wie kann sie ihm seinen Fehler zeigen, ohne dass sie krank wird? Weil wir zeigen den anderen den Fehler. Sie hat ihm ja schon das Ganze eingetrichtert, dass er was Falsches tut. Ja? Und auch zu beraten und so weiter gebracht. Sie muss verstehen, er macht sich einen Schaden, er macht der Firma einen Schaden, die gehört Gott, und er macht den Kindern einen Schaden. Und weil er den Schaden macht, muss er auch bezahlen. Also was habe ich geraten zu tun? Das allererste, was ich ihr geraten habe zu tun, um den Konflikt zu beenden, ist, er muss in ihrem Herzen beendet sein. Sie muss verstehen, den Schaden habe nicht ich. Wenn ich denke, der Schaden ist mein, kann ich dem anderen nicht helfen. Das ist ein Grundsatz. Weil dann willst du dir helfen. Solange der Schaden dein ist, hilfst du, aber du hilfst dir. Du handelst aus eigenem Interesse für dich selbst. Liebe oder nicht Liebe? Nicht Liebe. Okay? So, wenn ich anscheinend dem anderen aus dem Schaden helfen will, dabei will ich mir helfen, da bin ich verkehrt. Ich handle, würde jeder Mensch, ob er christliches Denkweise hat oder nicht, als Egoismus bezeichnen. So, wir haben also hier das Erste, was sie verstehen muss, ist, sie denkt falsch. Sie muss verstehen, den Schaden oder die den Schaden haben meine Geliebten. Muss sie ihre Liebe aufhören zu ihnen? Nein. Hört Gott die Liebe auf, wenn er uns liebt und uns die Konsequenz, dass wir die Hand aufs Feuer getan haben, uns verbrannt haben, spüren lässt? Hört er das auf? Nein. So ist es entscheidend, dass wir das verstehen. Sie kann helfen, erst wenn ihre Not ihres Herzens erledigt ist. Jesus hat das in der Bergpredigt so ausgedrückt, hat gesagt, was siehst du, den Splitter in dem Auge deines Nächsten? Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge. Wer hat den Splitter, wer hat den Balken? Käme sie hier auf die Idee, sie hätte den Balken? Würdest du auf die Idee kommen, dass sie den Balken hat? Nein. Aber in der Realität ist es so. Sicherlich ist das auch ein ziemlich großer Splitter. Aber der Balken, den hat sie, den muss sie zuerst entfernen. Das ist die schwerste Arbeit. Deshalb musste ich sie zu Gott bringen. Und sie sagte mir, als sie hier das Beispiel Jesu vorbrachte, sagte sie mir, ich bin nicht Jesus. Und ich habe so viel gelernt aus dieser Aussage. Sie hat mir einen Horizont geöffnet über den Betrug des Menschen. Ich habe gesagt, aha. Nun, warum kommen Christen zu Jesus? Was ist das Ziel des christlichen Lebens? Was heißt es, ihm nachzufolgen? Versteht ihr, das Problem des Menschen liegt doch nicht in seinem Körper. Liegt doch in seiner falschen Denkweise. Und wenn jemand zu Jesus kommt und er bleibt in dieser Denkweise, wie viel hat ihm Jesus gebracht? Nicht, er stirbt an seinen eigenen Gedanken, an seinem eigenen Gedankengut, weil in der Essenz ist die Bekehrung von der biblischen Sicht beschrieben, Änderung deines Sinnes, Änderung deiner Gedanken, Änderung deiner Sichtweise. Und solange wir Christen sind und haben keine geänderte Brille und sehen die Dinge falsch, nutzt uns das Ganze in der Krise nichts. Ein Heide kann auch glücklich leben mit seiner Frau 20 Jahre, solange das ein Ping-Pong-Spiel ist und jeder schiebt sich den Ball hin und jeder ist abhängig von anderen und es klappt. So, wenn man in diese Not hineinkommt, dann zeigt sich, an wem man hängt, mit wem man verbunden ist. Und dann kommt sie nach 20 Jahren Christenleben und sagt mir, ich bin nicht Jesus. Versteht ihr? Wir Christen haben keinen Vorteil. Ich habe das in meiner Praxis schnell rausgefunden. Der Christ ist in seiner Denkweise genauso betrogen wie der Nicht-Christ. Und es hat mich furchtbar gewurmt. Weil ich habe gedacht, der Christ müsste doch souveräner sein. Er müsste doch, wenn er in der Lage ist, die Dinge zu bewerten, weil was macht ihn aus, dass er souverän ist? Seine Fähigkeit in seinem Geist, Dinge richtig zu bewerten. Kontrolle über sich auszuüben und zu sagen, aha, das ist richtig, das ist falsch. Er hat einen guten Maßstab, er hat eine andere Fähigkeit wie ein anderer. Aber ich musste feststellen, meine Praxis, ob es ein Baptist ist, ein Zeuge Jehovas, die kommen nicht sehr häufig jetzt zu mir mehr, und ob er Buddhist ist oder Esoteriker oder weiß ich nicht, Moslem, man hat ja viele Moslems als auch da. Es ist völlig wurscht egal, was du glaubst. Und ob du Atheist bist, natürlich, die habe ich auch. Aber sie haben und würden in so einer Situation identisch denken. Und dann sage ich, naja, was nutzt dir deine Ideologie? Als theoretische Sache. Das ist nur unwichtig, dass du dich vertröstet aus Jenseits. Darauf könnte ich verzichten. Und ich denke, ich kann jeder Jugendliche verzichten darauf. Also ich bräuchte das nicht. Ich muss heute und jetzt eine Fähigkeit haben, Dinge richtig zu beurteilen. Und dafür brauche ich Christus. Sonst bräuchte ich ihn doch nicht. Sonst könnte ich die Sachen von mir aus lösen. So, das Erste, was ich ihr klar machen muss, ist, sie muss zu Gott gehen und muss eine Änderung in ihrer Sichtweise bekommen. Sie muss die Wahrheit erkennen, dass die zwei, die sie lieb hat, sich einen Schaden zufügen. Und dann erst kann sie zugunsten dieser Menschen handeln. Bevor handelt sie nicht richtig, wenn sie es zu ihren eigenen Gunsten tut. Du bist erst dann frei, wenn es um dich nicht mehr geht. Wenn du es völlig zugunsten des anderen tust, dann bist du frei. Aber sie muss doch das Problem lösen. Muss sie? Soll sie jetzt mit ihm so bleiben? Was wäre jetzt der nächste Schritt, nachdem ich mein Inneres verändert habe, um den Konflikt zu lösen, körpergerecht und artgerecht, sage ich jetzt mal. Und ich habe ihr vorgeschlagen, sie muss, wenn sie will, kann sie ihrem Mann noch eine Chance geben, wenn sie es will. Und ich weiß, Frauen sind sehr großzügig in Chancen geben. Dann darf sie ihm aber nur noch eine einzige Chance geben. Wisst ihr, wenn man weiß, man hat mehrere Chancen, was tut man? Man nutzt sie aus. Zu wessen Gunsten? Oder zu wessen Ungunsten? Zu den eigenen Ungunsten. Nun, Gott ist gütig, er weiß, er gibt uns mehrere Chancen, weil wir das Ding nicht schnell begreifen. Aber in der Ehe gibt es klare Regeln. Und es ist ja kein, wir müssen uns an die Regeln halten. Ich sage immer, die Regel ist gut. Die Regel sagt, was Liebe ist. Ich könnte nicht wissen, was liebevolles Verhalten jetzt in diesem Fall von ihrer Seite ausginge, hätte ich nicht die Regel. Und sie muss in Liebe ihm vor eine Entscheidung stellen. Die muss aber, was die Ehe anbelangt, endgültig sein. Dem Kerl muss gesagt werden, noch einen Fehltritt und das Ganze ist beendet. Wenn die Frauen das könnten, würden ihre Männer zittern, fremd zu gehen. Aber die Frauen sind nicht wirklich so fest in manchen Sachen. So, es wäre schön, wenn sie dem Mann klar liegt. Der Mann sagt, er will 6 Monate Bedenkzeit. Weil er sagt, er will warten, bis der Älteste das Abitur fertig hat, nicht dass, ja, dass der was mitkriegt. Und er hat schon längst was mitgekriegt. Wäre es Liebe, wenn diese Frau sagt, ja, ich warte 6 Monate? Nein. Es gibt Entscheidungen, die kann man warten. Da kann man sagen, okay, das hat Zeit. Aber es gibt Entscheidungen, mit jedem Tag, der vergeht, wird die Sache schlimmer. Und das müssen wir auch unterscheiden. Welche Entscheidung wir drauf pochen müssen, die muss erledigt sein, und welche nicht. Das ist ganz wichtig. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Er muss die Entscheidung in kürzester Zeit treffen. Wenn du willst, gib ihm 2 Tage, mehr nicht. Er ist doch verheiratet 20 Jahre. Was will jetzt 6 Monate Entscheidungszeit? Versteht ihr? Macht doch keinen Grund, keinen Sinn, jemandem eine entscheidungslange Zeit zu geben, wenn es keinen Anlass dafür gibt. Weil wisst ihr, er genießt ja die Vorteile der Ehe, oder? Er hat noch keinen Verlust erlebt durch das, was er tut. Und jetzt muss er in den Verlust kommen. Weil nur so lernt er. Weil er tut den Schaden. Und dann trifft er die Entscheidung für sie. Und ich weiß es nicht, die Zeit ist vergangen. Ich habe jetzt keinen Kontakt mehr gehört von der Frau. Ich vermute, ja, sie ist im Ausland, so konnte ich diesen Fall ein bisschen besser erklären. Also sie können kein Deutsch, so können sie das nicht nachvollziehen. Weil ich möchte verhindern, dass sich jemand erkennt als Fall in meinen Geschichten. Alles nicht gut, obwohl sie mir die Erlaubnis vollgegeben hat, ich darf ihren Fall darstellen. Ich sage ja keine Namen. So, es mag sein, dass er das eingesehen hat und sich verändert hat. Aber ich ende mit einem anderen Fall von der Seite des Mannes. Die Frau, das ist auch ein schwieriger Fall, ihr werdet sehen. Der Mann kommt zu mir, der ist auch Christ, der ist 60 Jahre alt. Und er sagt, dass seine Frau keine Intimität mit ihm mehr haben möchte. Und er ist schon über ein Jahr aus dem Schlafzimmer, hat sie ihn rausgebeten. Sie ist 54, also jung oder 55. Und mit 60 ist mein Mann auch nicht alt. Ich bin jetzt 50, denke, mit 60 sollte ich noch besser sein. So, das heißt, ein Mann ist auch mit 90 noch in seinem Kopf nicht alt, was die Sexualität betrifft. Ja, auch auf dem Sterbebett denkt man noch an Sex als Mann. So, ich habe auch das erlebt in der Klinik. Ja, so, das ist da drin. Ja, das ist ja nicht schlimm. Es ist richtig. Es muss nur in der richtigen Art und Weise und mit dem richtigen Partner und mit der richtigen Einstellung sein. Und jetzt kommt er zu mir und sagt, was soll ich tun? Und ich sage es ganz einfach, scheiden lassen. Und er erschreckt. Scheiden lassen? Sage ich ja. Weil deine Frau muss einen anderen Mann haben. Sie muss in ihrem Kopf etwas anders denken. Weil es gibt ja keinen Grund, dass sie dich nicht mehr... Weil brauchen Frauen Liebe oder nicht? Brauchen sie Zärtlichkeit? Mit 54, 55? Ja oder nein? Ja, also es gibt keinen Grund, wenn der Mann so ist, wie sie ihn erwartet, dass sie ihn rausbittet. Höflich. Also es gibt keinen Grund, nicht intim zu sein, wenn du nicht krank bist, weil die Ehe ist gemacht, dass man intim ist. Das ist auch ein Irrtum, wenn man denkt, die Ehe ist nicht gemacht für die Intimität. Gott hat gesagt, ihr zwei werdet ein Fleisch sein, nicht ein Geist, ein Fleisch. So, die Intimität ist für die Ehe, in die Ehe hineingesetzt. Und der Paulus sagt sogar, dass Männer ihre eigene Frau haben sollten, damit sie nicht Hurerei treiben. Weil Er ist sich bewusst des starken Triebes, nicht, dass er nicht beherrschbar ist, aber er bringt dir Schwierigkeiten. So ist es besser, du hast eine geregelte Beziehung und kannst dieses Bedürfnis befriedigt bekommen. So denke ich, eine Ehe braucht die Intimität und sie, wenn die Intimität nicht da ist, dann gibt es ein tiefer greifendes Problem, das man lösen muss. Sonst kommt es irgendwann mal doch zur Scheidung. Und er sagt, wir verstehen uns gut. Wir haben keine Streitereien und er macht alles im Haus, sie haben ein schönes Haus, sie haben erwachsene Kinder. So, sie genießt die Vorteile der Ehe, aber ohne Verpflichtung. Wisst ihr, die Sexualität wurde gemacht für den anderen. Alles, was Gott gemacht hat, wurde getan, dass wir dem anderen dadurch dienen. Und das bringt auch das, der Paulus ganz deutlich an, der Körper des Mannes ist nicht sein und der Körper der Frau ist nicht ihres, so erklärt er es, sondern des anderen. Das heißt, ich gebe mich dem anderen hin, um sein Bedürfnis zu befriedigen, nicht meines. Aber das falsche Auge, das benutzt den anderen für die eigenen Bedürfnis zu befriedigen, nicht für das Befriedigen des anderen. So, ich erkläre ihm, er muss seine Frau vor eine Wahl stellen. Entweder sie geht mit ihm in eine Ehebeziehung ein, weil die Ehe ist nicht gemacht, als Schwester und Bruder zusammen zu sein, in separaten Betten zu schlafen und zu leben wie, ach ja, zwei Geschwister. Nein, nein, die Ehe hat eine andere Bedeutung. Und jeder, der in die Ehe eingeht, sollte das wissen, bevor er reingeht. Da gibt es Vorrechte und Pflichten. Ganz klar, in jedem Business gibt es Vorrechte und Pflichten. Und du kannst nicht nur die Vorrechte genießen und meinen, das ist alles gut. Und so hat er das getan. Und ich wusste, wenn der andere vor die Wahl gestellt wird, ob er jetzt verliert oder nicht, dann wird er sich das überlegen. Und es ging gut aus. Die Frau kam dann auch und wir konnten klar machen und sie haben miteinander gebetet und ich habe nichts mehr gehört. So denke ich, dass die Sache erledigt ist und die beiden wieder glücklich zusammen sind. Nicht nur wie Bruder und Schwester, sondern wie Mann und Frau mit allen Vorrechten und allen Pflichten. So, es gäbe viel zu sagen, ein Abend reicht nicht aus, über Ehekonflikte zu sprechen. Aber ein gutes Verständnis der Funktion eines Selbst und ein gutes Verständnis, warum die Ehe da ist, würde unsere Konflikte beenden und wir könnten und wüssten, wie wir damit umgehen sollen. Haben wir Klarheit in unserem Geist, dass wir so gemacht sind, dass wir nicht den anderen brauchen, damit er uns befriedigt. Wir brauchen den anderen, um unsere Liebe, die wir von Gott holen, an ihm loszuwerden. Wir müssen lieben, nicht geliebt werden. Auch darin beweist sich die Bibel als die einzig richtige Buch. Die Bücher dieser Welt schreiben alles, du musst geliebt werden, du musst geliebt werden, du musst geliebt werden. Ihr werdet es in der Bibel an keiner Stelle finden. Aber ihr werdet das Gegenteil davon finden. Du musst lieben. Wen? Deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Nächste hat wie viele Qualitäten? Was muss er erfüllen, damit du ihn lieb hast? Gar nichts. Ob dein Nächster ein liebevoller Mensch ist oder ob er ein Bösewicht ist, ist völlig egal. Du lebst davon, dass du ihn liebst. Kannst du es nicht mehr, stirbst du, nicht dein Nächster. Das Gesetz ist eindeutig. Jeder lebt von der Liebe, die er ausübt. Der Körper, mein Körper, bekommt meine Liebe, die ich zu meiner Frau habe, und nicht die Liebe, die meine Frau zu mir hat. Die kriegt niemand mit. Mein Körper zumindest nicht. Nur ich werte ihr Verhalten als liebevoll oder nicht liebevoll. Aber hat sie ein Problem, dann verstehe ich sie, weil sie tut ja sich einen Fehler an, nicht mir. Aber wie gesagt, da die Ehe klare Regeln hat und ich denke, vielleicht alle Beziehungen haben Regeln, so muss man zu den Regeln stehen und sie kennen und sowohl die Kontrolle über sich selbst haben, als auch das Problem lösen. Es wäre schlimm, wenn man die Kontrolle nur über sich selbst hat und dann lebt man so weiter. Dann wäre es wiederum nicht Liebe, was sie tut. Ja, sie würde dann das Böse, und das würde sie auch krank machen, tolerieren. Damit wäre das nicht richtig. Sie muss Klarheit schaffen in der Beziehung. Der Konflikt muss beendet werden. Würde sie sich nur scheiden lassen und scheidet sich mit diesem Auge, dann geht sie kaputt. Scheidet sie sich mit diesem Auge, geht sie nicht kaputt. Weil sie tut es zugunsten von ihm, nicht zu ihren Gunsten. Sie handelt aus Liebe, sie handelt nicht für sich. Und aus Liebe handeln ist letztendlich für sich selbst handeln. Aber das ist die Konsequenz, das verstehen wir. Das haben wir noch nicht kapiert als Christen. Das Ausüben der Liebe ist unser Leben. Nicht das Erwarten, geliebt zu werden. Das steht nirgendwo in der Bibel. Null. Immer die Aktion. Kann niemand für dich atmen, es kann niemand für dich essen, es kann niemand für dich schlafen, es kann sich niemand für dich anziehen. Du allein musst das für dich tun. Und genauso musst du tun, lieben können und Liebe ausüben gegen jedermann. Die beste Freundin, wenn sie mit einem Mann schläft, musst du genauso lieben, wie wenn sie nie mit einem Mann schläft. Weil das ist die Pflicht, die wir haben. Lieben tut uns gut. Nicht mehr lieben ist Atem anhalten. Wer stirbt? Ich sterbe. So, ich denke, das war ein langer Abend. Habt ihr Fragen? Das war wunderbar. Ich denke, wir sind alle zu müde. Aber morgen können wir Fragen stellen, wenn es noch.
Genau.